Liebe Gemeinde, in der Weltliteratur, da spielen Familiengeschichten eine große Rolle. Etwa die Buddenbrooks von Thomas Mann. Und manche dieser Familiengeschichten erinnern an die berühmte Beschreibung von Kurt Tucholsky. Die Familie, so Kurt Tucholsky, Familia Domestica Communis, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nase in deine Angelegenheiten zu stecken. Soweit die Definition von Tucholsky. Auch das Alte Testament wäre ohne seine großen Familienzyklen gar nicht denkbar. Das erste Buch Mose beispielsweise ab Kapitel 12 ist eine einzige große Familiengeschichte von Abraham bis Josef. Oder denken Sie an Davids Familie, Absalom, Nathan, Salomo, der Glanz, die Tragödien, die Intrigen. Oder auch die Mose-Familie lernt der Bibelleser ja sehr gut kennen. Angefangen vom Babykörbchen im Schilf, in dem sie den kleinen Mose verstecken, bis dann später zum Geschwisterstreit mit Miriam. Im Neuen Testament steht dann eine ganz besondere Familie im Mittelpunkt. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi. So interessant. Denken wir an diese berühmten Worte von Jesus in Markus 3, als seine Mutter und seine Halbbrüder draußen stehen und auf ihn warten. Markus 3, Vers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, Markus 3, 32. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist die neue Familie. Wer Jünger Jesu wird, gehört zur Familie Jesu. Auch die normale, die natürliche Familie hat im Neuen Testament einen hohen Stellenwert. Auch sie wird stark geschützt und gestärkt. Denken wir an die Haustafeln, wo Paulus die Aufgaben von Vater, Mutter, Kindern beschreibt. Auch das Scheidungsverbot ist eine enorme Stärkung der Familie. Aber wenn es zum Konflikt kommt zwischen der natürlichen Familie und der Familie Gottes. Also wenn etwa Eltern einem jungen Menschen verbieten wollen, Jesus nachzufolgen, dann, so sagt das Neue Testament, haben Jesus und seine Familie klar den Vorrang. Und dann gilt sogar gegenüber den eigenen Eltern und den eigenen Geschwistern, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das kann dann in einige Konflikte führen, wie wir in Matthäus 10 gelesen haben, beziehungsweise lesen können, wo der Herr Jesus sagt, es wird im Konfliktfall, Matthäus 10, Vers 21, aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Das ist nochmal ganz klar gesagt, die Familie Jesu geht vor, aber das macht uns für unsere eigene Familie gerade umso verantwortungsbewusster. Das Neue Testament benutzt ja auch noch viele andere Bilder für die Gemeinde. Etwa der Weinstock und die Reben oder der Tempel, die Gemeinde ein Tempel, Epheser 2 oder die Gemeinde wie ein Leib, 1. Korinther 12, wo Jesus das Haupt ist oder eine Schafherde, 1. Petrus 5, wo der Herr Jesus der gute Hirte ist, der die Herde führt oder die Gemeinde als Priesterschaft, 1. Petrus 2 und Jesus ist der Hohepriester. Familie ist wohl das Bild, das die innige Beziehung innerhalb der Gemeinde und zu Jesus besonders gut ausdrückt. Und das zeigt sich auch heute im Predigttext. Ein Kennzeichen der Gemeindefamilie ist, hier kommt es zu einer Ansammlung höchst unterschiedlicher Typen. Das ist schon mal ein Kennzeichen. In dieser Familie, da leben Leute zusammen, die sich in keinem Verein und in keiner Partei in dieser Zusammensetzung jemals treffen würden. Das würde gar nicht funktionieren. Und darum lautet unser Thema heute Morgen eine bunte Familie vom Umgang mit Unterschieden. Eine bunte Familie vom Umgang mit Unterschieden. wie bunt und zusammengewürfelt Familien sein können, das braucht man ja einem Zeitgenossen unserer Postmoderne nicht lange zu erklären. Da lautet dieses Modewort Patchwork-Familie, also Familien wie ein Flickenteppich. Familien, die nicht stetig zusammengewachsen sind, sondern oft kurzfristig zusammengeflickt werden und dann auch kurzfristig wieder auseinandergerissen werden können. Patchwork-Familien, das ist so ein Symbol, ein Zeichen für die Unstetigkeit von persönlichen Beziehungen. Statt lebenslänglicher Ehe gibt es dann Lebensabschnittsgefährten. Es gibt viele, die freiwillig ihre Kinder alleine erziehen. Zum Beispiel manche Frauen, die sagen, ich will zwar ein Kind, aber keinen Mann. Auf Dauer. Manche Erwachsene haben dann Kinder von verschiedenen Partnern und bringen die jeweils in die neue Familie mit ein. Und dann gibt es auch wieder neue Kinder und das ist eine bunte Kombination. Und für alle Beteiligten, besonders für die Kinder aber, ist das ein Verlust an Geborgenheit, ein Verlust an Sicherheit, ein Verlust an Stabilität. Man kommt zusammen, aber man kann sich auch wieder trennen. Und dann nimmt jeder seine Leute wieder mit und zieht weiter. Die homosexuellen Lobby fordert das Recht auf eigene Familiengründung, sodass dann Kinder aufwachsen können, ohne eine Mutter etwa. Sogar eine früher mal konservative Partei hat in ihr Programm geschrieben, Familie ist überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern Verantwortung tragen. Da ist nicht mehr von Ehe die Rede, nicht mehr von Mann und Frau die Rede. Da sind eben Eltern, da sind Kinder und das ist dann nach dieser Definition Familie, Patchwork. Von außen betrachtet könnte man die Gemeinde Jesu auf den ersten Blick auch mit einer Patchwork-Familie verwechseln. Da gehören plötzlich Leute zusammen, die aus ganz unterschiedlichen Geschichten, die aus ganz unterschiedlichen Familien plötzlich zusammenkommen. Da entsteht manchmal in kurzer Zeit eine neue bunt gewürfelte Familienverbindung. Aber was ist der entscheidende Unterschied zwischen der Gemeinde und Patchwork-Familien? In der Gemeindefamilie gibt es ein Familienoberhaupt, das für Beständigkeit und Stabilität garantiert. Und das ist der Herr Jesus Christus. Da ist Beständigkeit garantiert. Da gibt es nicht einen Hauch von Unsicherheit bei Jesus. Und wer in die Gemeindefamilie eintritt, wer also Christ wird, der ist bereit, sich verbindlich festzulegen. Der will bis an mein Lebensende und ewiglich in dieser Gemeinde Jesu bleiben. Wohlgemerkt in der Gemeinde Jesu. Er kann vielleicht mal die Ortsgemeinde wechseln, aber er wird in der Gemeinde Jesu bis an sein Lebensende und ewiglich bleiben wollen. Und dennoch kann auch die Verbundenheit durch Christus, kann auch diese neue Einheit, die durch den Glauben an ihn entsteht, nicht alle Unterschiede plötzlich ungeschehen machen. Das ist einfach so. Es gehört zum Reifeprozess einer Gemeinde. Es gehört zum gesunden Wachstum einer Gemeinde dazu, dass sie es lernt, mit diesen Unterschieden zu leben und liebevoll und konstruktiv mit diesen Unterschieden umzugehen. Dabei muss man sehr genau aufpassen. Unterschiede auszuhalten bedeutet nicht, der Wahrheitsfrage auszuweichen oder die Wahrheitsfrage aufzuweichen, mitnichten. So wie das etwa zurzeit beim Kirchentag in Dresden geschieht. Der sogenannte Kirchentag in Dresden ist nicht ein Beispiel für das Ertragen von Unterschieden, sondern er ist schlicht ein Sammelsurium von Irrlehren. Nebst einigen Christen, die versuchen, unter diesen schwierigen Umständen zu evangelisieren. Dieser Tag erhielt ich die Mail eines engagierten Christen aus Sachsen, aus Erlbach-Kirchberg in Sachsen, also Dresden findet ja der Kirchentag statt. Der schrieb, es ist kein Hobby von mir, Fehlentwicklungen zu kommentieren. Ich bin alles andere als vollkommen und möchte nicht von oben herabschreiben. Aber ich mache mich schuldig, wenn ich zu dieser Gotteslästerung in Sachsen schweige. Zurzeit läuft der Kirchentag in Dresden. Die evangelische Kirche in Deutschland hat eine Dimension des Abfalls erreicht, worüber man nur noch weinen kann. Also er meint die Organisation Landeskirche. Es ist eine Schande für alle echten Christen, wenn man mit ansehen muss, schreibt er, wie ungläubigen Politikern, Vertretern fremder Religionen oder Befürwortern unbiblischer Lebensweisen eine Plattform gegeben wird, um ihre Parolen dort zu verbreiten. Aber es ist ebenso eine Schande, wenn die Gemeinschaftsbewegung dann zu diesem Kirchentag einlädt, aber bibeltreue Verkündiger ausgeladen werden. Es ist eine Schande, dass die meisten Gläubigen dazu schweigen. Zitat Ende. So dieser Bruder aus der Nähe von Dresden, aus Sachsen. Und das sind also zwei völlig verschiedene Paar Stiefel, die wir wirklich auch unterscheiden können müssen. Es gibt Unterschiede, die man gemeinsam tragen und ertragen soll. Aber es gibt Gegensätze, die uns um Jesu Willen trennen. Unterschiede ertragen ist das eine. Aber Gegensätze sollen nicht verwischt werden. Und darum schließt Paulus unmittelbar an unseren Text, also ab 1. Timotheus 6, Vers 3, das kommt heute nicht mehr, keine Sorge, schließt er unmittelbar an unseren Text eine Warnung an vor den Irrlehrern. Da fordert er klare Abgrenzung, klare Kante. Aber heute in unserem Predigttext redet Paulus von Menschen, die innerhalb der Familie Jesu zusammengehören. Das war ja schon in den letzten Wochen das große Thema von 1. Timotheus 5, Sie erinnern sich daran, immer wieder die Frage, wie gehen wir in der Gemeinde miteinander recht um? Letzten Sonntag hatten wir über die Witwen gesprochen, Kapitel 5, Vers 3 bis 16. Was hat eine Gemeinde für eine Verantwortung gegenüber ihren Witwen? Und welche Verantwortung haben die Witwen gegenüber ihrer Gemeinde? Dann haben wir in der Woche davor gesprochen über die Verantwortung der Gemeinde gegenüber ihren Ältesten, also gegenüber ihren Leitern. Und immer wieder diese Frage, wie leben wir als Kinder Gottes in diesen Beziehungen? Wie sollen wir uns dem anderen gegenüber verhalten? Wie sollen wir miteinander leben? Und jetzt sind von diesem ganzen Abschnitt noch zwei kleine Stücke übrig geblieben, die den Text wie eine Klammer umgeben. Anfang und Ende. Und die beiden Klammerteile wollen wir uns heute noch ansehen. Das ist einmal Kapitel 5, die Verse 1 bis 2 und Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Da schreibt Paulus, einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern, mit allem Anstand. Wörtlich übersetzt kann man auch sagen, mit aller Reinheit. Und dann der zweite Text, 1. Timotheus 6, Vers 1 und 2, das ist die hintere Klammer dann. Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil diejenigen, die von ihrer Wohltat profitieren, also die Herren, die von der Wohltat der Sklaven profitieren, Gläubige und Geliebte sind. Dieses lehre und dazu ermahne. Auch hier finden wir ganz wichtige Hinweise für uns, wie wir in unserer Gemeindefamilie miteinander leben können, wie wir mit den Unterschieden umgehen können. Zunächst also die Anfangsklammer, Kapitel 5, 1 bis 2. Unmittelbar vorher hatte Timotheus den Auftrag bekommen, da erinnern wir uns vielleicht noch dran, Kapitel 4, Vers 16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und diejenigen, die dich hören. Und diejenigen, die dich hören, das ist nun wirklich eine ganz bunt gemischte Truppe, ganz unterschiedlichen Alters, Männer, Frauen, junge Männer, alte Männer, junge Frauen, alte Damen. Und zur Verantwortung von Timotheus gehört es auch, die Leute, wenn nötig, zu ermahnen vom Wort Gottes her. Das steht ja hier, ermahne. Das ist immer die Aufgabe in der Gemeinde, dass wir uns mit Sünde konfrontieren müssen. Wenn man der Überzeugung ist, dass jemand an einer bestimmten Stelle einen falschen Weg geht, dann sind wir einander schuldig, uns das zu sagen. Und Timotheus ist es auch. Und Paulus hatte den Timotheus kurz vorher auch ermutigt, sich ja nicht einschüchtern zu lassen. Kapitel 4, Vers 12, Sie erinnern sich, da sagt er, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Niemand höre nicht hin, bloß weil du ein bisschen jünger bist als er. Und Timotheus weiß, dass er dabei ohne Ansehen der Person handeln muss, dass er niemanden begünstigen darf, auch niemanden übervorteilen, dass in der Hinsicht wirklich völlige Gerechtigkeit walten muss. Und er hat natürlich noch im Ohr, was Paulus gesagt und geschrieben hat im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 28, ein Vers, den wir alle kennen, in der Gemeinde, hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in Christus. Durch die Erlösung, durch unseren Herrn sind wir alle eins, alle gleich gerettet, alle gleich begnadigt. Und nun könnte man erwarten, dass Paulus hinzufügt, also egal wer es ist, Sag ihnen, was zu sagen ist, ohne dich groß drum zu kümmern, wen du vor dir hast. Sag ihnen einfach.
Hauptsache, du sagst die Wahrheit. Aber sehen wir, was Paulus wirklich sagt.
Kapitel 5, Vers 1. Einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, die jüngeren Männern wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern.
Das ist die erste Regel, die wir hier für den Umgang mit Unterschieden lernen können. Es sind insgesamt zwei Regeln, die wir heute lernen, die kann man sich also gut merken. Und die erste Regel lautet Ermahnung mit Augenmaß. Ermahnung mit Augenmaß. Die Wahrheit bleibt immer gleich. Aber bei der Form, bei der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, da brauchen wir wirklich Augenmaß für das jeweilige Gegenüber.
Können wir nicht sagen, einfach egal, wer da steht, ich sag's jetzt und sag und gut.
Einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie ein Vater.
Paulus meinte nicht das Ältestenamt, sondern alle älteren Männer dort.
Und so sehr er den Timotheus ermutigt hat, beherzt vorzugehen, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, so mahnt er ihn doch auch, das nötige Taktgefühl und einen rücksichtsvollen Umgangston nicht zu vergessen.
Fahre ihn nicht an. Da steht im Griechischen das Wort Epiplesso und das heißt so viel wie harsch kritisieren, mit Worten Gewalt anwenden, hart zupacken.
Und genau das soll er nicht machen.
Und liebe Geschwister, mir ist aufgefallen, wie oft Paulus auf diesen Punkt zu sprechen kommt, auf den Punkt des Taktes, auf den Punkt der Rücksicht, auch in der Art und Weise, gerade, interessanterweise, gerade wenn es um das Ermahnen geht. Da fällt das also besonders auf. Nehmen wir mal Galater 6. Galater 6, da heißt es in Vers 1, liebe Brüder, wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist.
Also wenn ermahnt werden soll, dann soll besonders auf die Behutsamkeit geachtet werden. Oder, anderes Beispiel, 2. Timotheus 2, Vers 25. Da kommen wir im Laufe unserer Predigtreihe noch genauer dahin. Sagt Paulus, ein Knecht des Herrn soll im Lehren geschickt sein, der Böses ertragen kann. Und jetzt 2. Timotheus 2, 25, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Mit Sanftmut. Nicht einfach draufhauen. Und 2. Timotheus 4, Vers 2 steht es nochmal. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe.
Ja, in der Sache muss manchmal auch gedroht werden. Ermahne mit aller Geduld und Lehre.
Ich denke, das ist ganz eindeutig. Also gerade wenn es um Ermahnung geht, um Korrektur, um Kritik, dann sollen wir besonders behutsam sein, besonders genau unsere Worte wägen und wählen, besonders genau überlegen, wie wir kommunizieren und was wir da gewissermaßen vermitteln. Und das ist je nach Temperament manchmal gar nicht so einfach.
Ermahnung mit Augenmaß. Und das Wort für Ermahnen, Parakaleo, was da steht, ist eigentlich ein Grundwort für Seelsorge. Das bedeutet so viel wie ermutigen.
Das heißt, jemanden zur Seite stehen und jemanden stärken, der an einem bestimmten Punkt schwach ist. Das heißt eigentlich ermahnen. Jemanden korrigieren, der an einem bestimmten Punkt nicht zurechtkommt. Der sich in falsche Wege verstrickt hat, in Schuld, in Fehler.
Ermahnen, ermutigen, ein Grundwort für Seelsorge. Klartext reden in der Sache, aber mit Geduld und Liebe.
Und diese Mahnung gilt gegenüber allen Gesprächspartnern, die Paulus hier nennt, aber zuallererst gegenüber den älteren Männern. Für die war es wahrscheinlich besonders schwierig, sich von einem Jüngeren etwas anzunehmen, sich von einem Jüngeren etwas sagen zu lassen. Das ging gegen ihren Stolz, sicherlich auch. Und deswegen soll Timotheus solche Leute ansprechen wie einen Vater.
Das heißt, mit dem nötigen Respekt, der im Alten Testament den Vätern und hoffentlich heute auch noch ganz zwangsläufig entgegengebracht wurde. Und genau so sollen wir ermahnen,
Ältere, sagt Paulus, wie einen Vater. Etwa wenn wir an 3. Mose 19 denken, da heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott.
Und in dieser Haltung sollst du Ältere ermahnen, sagt Paulus.
Aber nicht nur ihnen gegenüber sollst du so sein. Jetzt folgen die nächsten Beispiele aus der Gemeindefamilie. Die jüngeren Männer ermahne wie Brüder.
Steht also
auch da ist dieses Parakaleo vorausgesetzt. Die jüngeren Männer müssen ja auch ermahnt werden. Und Timotheus soll sie nicht von oben herab behandeln. Er soll sie nicht abkanzeln. Weil er nun der theologische Experte ist, im direkten Kontakt mit dem Apostel steht. Sondern er soll sie ermahnen, wie Brüder schon mit Autorität auftreten, weil er für die Wahrheit spricht. Aber er soll, wie wir heute sagen, auf gleicher Augenhöhe mit ihnen reden. Wie Brüder. Freundlich, liebevoll, nicht von oben herab. Das heißt nicht, dass er die Wahrheit verschweigt. Man muss auch Brüdern die Wahrheit sagen. Die älteren Frauen, fährt Paulus fort, wie Mütter. Entsprechend dem vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und so, Timotheus, sollst du mit den älteren Damen auch reden, voller Ehrerbietung, in liebevoller Rücksichtnahme, mit Höflichkeit. Das gehört auch dazu. Und mit Freundlichkeit. Und es gibt von Paulus ein interessantes Beispiel selbst, wie er ältere Frauen ermahnt hat in Philipper 4, Vers 2 und 3. Da nennt er die sogar namentlich. Philipper 4, da steht, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien im Herrn. Die haben offensichtlich miteinander Zoff gehabt, die haben sich gestritten wahrscheinlich. Und dann fügt er aber hinzu, ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, steh ihnen bei. Und dann kommt ein Lob für die beiden Damen. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Das ist Ermahnung in Liebe. Sie sind bewährte Schwestern. Aber bitte, liebe Schwestern, begrabt euren Streit. Ihr habt doch so viel schon einsetzen dürfen im Kampf für das Evangelium. Ihr seid doch meine Mitarbeiter. Die älteren Frauen ermahne wie Mütter. Und schließlich die jüngeren Frauen wie Schwestern, wörtlich in aller Reinheit. Wenn ein relativ junger Seelsorger mit jungen Frauen spricht, muss er in der Art seines Vorgehens besonders darauf achten, den richtigen Ton zu treffen. Das ist eine seelsorgerliche Binsenweisheit. Er muss besonders darauf achten, keine falschen Signale zu setzen. Es geht darum, die Glaubensschwestern mit der gleichen Haltung anzusprechen, wie leibliche Schwestern, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und deshalb betont Paulus hier mit aller Reinheit. Er soll mit ihnen nicht shakern, er soll mit ihnen nicht flirten, er soll all das raushalten. Das ist ein guter Grundsatz, der von erfahrenen Seelsorgern bestätigt wird, möglichst keine zwischengeschlechtliche Seelsorge. Das gilt für Jüngere und Ältere genauso, möglichst keine zwischengeschlechtliche Seelsorge, also zwischen Mann und Frau oder Frau und Mann. Natürlich ergeben sich immer wieder Situationen, wo ein Seelsorger auch mit jüngeren Frauen spricht und ihnen Rat gibt. So auch bei Timotheus, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Man kann nicht sagen, wenn eine Frau kommt, nee, also bitte gehen Sie gleich wieder weg. Ja? Das ist ja auch unnatürlich. Aber eine langfristige, kontinuierliche Begleitung sollte in der Regel immer gleichgeschlechtlich erfolgen. Das hat sich seelsorgerlich bewährt. Und manche Evangelisten, manche geistliche Leiter haben bestimmte Grundsätze eisern eingehalten. Etwa, dass sie nie mit einer anderen als der eigenen Frau allein zum Essen ausgehen. Nie mit einer anderen als der eigenen Frau allein zum Essen ausgehen. Nie mit einer anderen Frau als der eigenen allein auf Reisen gehen. Und ich denke, solche Grundsätze sind sehr gut. Auch schon um der Klarheit des Zeugnisses willen. Das heißt ja nicht, dass da irgendwas Unrechtes passieren muss, aber schon um der Klarheit des Zeugnisses willen. Und das deutet Paulus auch hier an. Natürlich kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Man kann ein total verkrampftes Verhältnis haben. Das hilft dann auch nicht weiter. Das ist hier auch nicht gemeint. Und deshalb sagt Paulus, es soll eben möglichst natürlich sein. Wie mit einer Schwester. Aber zugleich völlig eindeutig und konsequent. Bringe weder dich in Versuchung, noch sie. Und so mancher Prediger ist an dieser Stelle übel gescheitert. Ein erfahrener Pastor hat dazu einmal Folgendes geschrieben, Zitat, nichts kann einem jungen Pastor so leicht zu Fall bringen, wie der falsche Umgang mit Frauen. Gedankenlosigkeit oder Indiskretion, ganz zu schweigen von moralisch fragwürdigem Verhalten, zerstören seine Berufung, die ihm anvertraute Herde zur Reinheit anzuleiten. Auch junge Frauen muss er mit Sünde konfrontieren und zu einem geheiligten Leben ermutigen. Darum darf er ihnen erst recht keinen Anstoß geben oder sie zur Sünde verleiten, sondern er muss sie vielmehr als geistliche Schwestern achten. Zitat Ende. Das ist also das Erste, was wir hier für den Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen in der Gemeinde lernen. Ältere Männer, ältere Frauen, jüngere Männer, jüngere Frauen, Ermahnung mit Augenmaß. Und das gilt nicht nur dafür, wie wir einander ermahnen, sondern das gilt für unsere gesamte Kommunikation. Augenmaß. Genau hinschauen. Wen habe ich da vor mir? Was versteht er? Was versteht sie? Und das heißt nämlich auch, dass wir innerhalb der Familie behutsam und überlegt und reflektiert miteinander umgehen. Dass wir nicht einfach draufhauen. Dass wir uns nicht einfach gehen lassen. Und es ist ein verbreitetes Missverständnis, dass man sagt, ach, wir sind doch Jesus alle miteinander verbunden und deswegen sind wir gleichwertig. Natürlich sind wir das. Und dass man dann sagt, naja, darum haben so die natürlichen Verhältnisse, also Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter, überhaupt keine Bedeutung mehr. Und gerade wenn Christen noch etwas unerfahren und menschlich unreif sind, dann neigen sie dazu, besonders buschikos und besonders hemdsärmlich mit Älteren oder Fremden umzugehen. Weil sie meinen, das sei besonders geistlich und besonders echt und besonders authentisch. Und besonders nett und besonders offen. Das ist auch gut gemeint. Natürlich sieht der Herr das Herz an. Und hier sind einfach die Temperamente auch unterschiedlich manchmal. Aber John Stott, der weitgereiste Theologe, hat mal gesagt, dass man in Afrika und Asien manchmal noch mehr Respekt vor dem Alter hat als in den westlichen Ländern. Und er hat das folgendermaßen kommentiert. Er hat gesagt, natürlich sind wir alle Brüder und Schwestern in Christus. Aber manchmal kommt mir das gerade in westlichen Ländern etwas künstlich vor, wenn Studenten, die mich zum ersten Mal sehen, mich gleich fröhlich mit meinem Vornamen begrüßen, obwohl ich vom Alter her ihr Urgroßvater sein könnte. Die haben das sicherlich nett gemeint. Und John Stott hat sich auch nicht beleidigt gesehen dadurch. Aber es geht eben um die Frage, wie behutsam und taktvoll gehen wir aufeinander zu und miteinander um. Insgesamt legt Paulus uns also ans Herz. Und ich denke, das wollen wir lernen. Im Umgang miteinander. Und erst recht, wenn wir einander ermahnen, liebe Geschwister, das rechte Augenmaß zu suchen. Das ist letztlich eine Frage der Liebe. Dass ich versuche, den anderen so anzusprechen, wie er es am besten annehmen kann. Und das Heilsame ist, dass ich mir dann Gedanken über ihn machen muss. Das führt nicht zu einer künstlichen, verkrampften Kommunikation, dass wir so eine Art Gemeindeknigge uns zulegen müssten. Ganz im Gegenteil. Es geht um Rücksicht. Es geht auch darum, dass wir zuvorkommend miteinander umgehen. Und ehrlich. Also das ist das erste praktische Beispiel, wie mit Unterschieden in der Gemeindefamilie zu leben ist. Das ist die erste große Regel. Ermahnung mit Augenmaß. Und dann folgt in diesem fünften Kapitel der Abschnitt über die Witwen, dann der über die Ältesten. Und zum Schluss, als zweiter Teil der Klammer gewissermaßen, bringt Paulus noch ein Beispiel aus der Arbeitswelt. Und damit wollen wir für heute dann abschließen. In einer bunten Gemeinde ist auch normaler Alltag, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen und Gesellschaftsgruppen durch Jesus jetzt zusammengehören. Das Gemeindealltag. Und das ist auch das Schöne. Und damals war die Arbeitswelt so aufgebaut, dass viele Menschen als Sklaven ihr Geld verdient haben. Sklaven, das klingt in unseren Augen schlimmer und in unseren Ohren schlimmer, als es seinerzeit war. Und speziell für die Sklaven, für ihr Miteinander in der Gemeinde, hat Paulus noch ein besonderes Anliegen. Und wir werden sehen, dass auch das für uns eine allgemeine Regel enthält. Für unseren Umgang mit Unterschieden. Nämlich die zweite Regel für heute. Und die lautet Nähe mit Respekt. Erstens Ermahnung mit Augenmaß und zweitens Nähe mit Respekt. Im Gottesdienst saßen sie Seite an Seite, Sklaven und Herren. Eine interessante Situation. Beide waren sie Christen geworden. Bekehrte Sklaven, bekehrte Herren. Bekehrte Arbeiter, bekehrte Vorstandschefs. Das ist Realität bis heute. Und somit waren aus der Sicht der Sklaven diese Mitchristen sowohl Herren als auch Brüder. Eine ganz interessante Konstellation. Sie waren sowohl Herren als auch Brüder. Und davon geht Paulus hier in Vers 2 aus, in Kapitel 6. Das wollen wir jetzt lesen. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein. Weil diejenigen, die von ihrer Wohltat profitieren, nämlich die Herren, Gläubige und Geliebte sind. Dies Lehre und dazu ermahne. Aber wie sollen sie nun damit umgehen? Wäre es nicht eigentlich geboten gewesen, gemeinsam die Sklaverei so schnell wie möglich abzuschaffen? Könnte man ja auch meinen.
Um den Vers zu verstehen, müssen wir ganz kurz, und die Zeit haben wir noch, ganz kurz in die damaligen Verhältnisse eintauchen. Und wer das etwas ausführlicher studieren will, dem empfehle ich dazu meine Predigt über Epheser 6, Vers 5 bis 9. Die finden Sie im Archiv. Also Epheser 6, Vers 5 bis 9, da können Sie diese ganze Problematik mit den Sklaven etwas ausführlicher dargestellt finden. Ich muss das jetzt versuchen, kurz auf den Punkt zu bringen. Wenn wir das Wort Sklave hören, dann denken Westeuropäer in der Regel gleich an fragwürdigen Sklavenhandel, dass die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass die Farbigen in Amerika unterdrückt werden und so weiter. Das denken wir, wenn wir Sklave hören. Wie war denn damals die Situation? Damals gab es viele Familienbetriebe in Wirtschaft und im Handwerk. Es war, wenn Sie so wollen, eine Blütezeit des Mittelstandes. Die meisten Sklaven waren Teil eines größeren Haushaltes. Sie arbeiteten auf den Feldern oder halfen, wenn ihre Herren Kaufleute waren, bei den Wirtschaftstätigkeiten dabei. Der Kopf des Haushaltes war in vielen Situationen zugleich der Chef, der Arbeitgeber, und die Sklaven waren entsprechend Arbeitnehmer. Man rechnet, dass es damals ca. 60 Millionen Sklaven im Römischen Reich gab. Ca. 60 Millionen, das war ein groß aufgebautes System. Die gehörten wie selbstverständlich zur damaligen Wirtschaftsstruktur, zur Gesellschaft dazu. Es waren auch Gebildete darunter, Ärzte, Lehrer, Verwaltungsleute konnten als Sklaven arbeiten. Kann man alles in den Quellen nachlesen. Sie waren abhängig beschäftigt, aber mehr noch, sie waren Besitz ihrer Herren. Da lag manchmal das Problem. In der Gemeinde nun, in dieser bunten Familie, trafen sich Leute aus allen sozialen Gruppen. Sklavenbesitzer und Sklaven. Und die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir von Montag bis Samstag am Arbeitsplatz miteinander um? Und wie dann am Sonntag in der Gemeindeversammlung, wo alle nebeneinander sitzen? Das war menschlich gesehen eine ziemlich brisante Situation. Und viele Sklaven waren wirklich im Beruf auch rechtlos. Das muss man zugeben, obwohl das römische Rechtssystem schon ziemlich zivilisiert war in vielen Punkten. Der Sklavenmarkt war wie ein Arbeitsamt, nur wesentlich flexibler. Die Leute konnten gekauft, verkauft werden. Und manchmal ging es in der Tat sehr herzlos zu und unbarmherzig. Ein römischer Zeitzeuge aus dem 1. Jahrhundert teilte die landwirtschaftlichen Werkzeuge, hören Sie genau hin, die landwirtschaftlichen Werkzeuge in drei Klassen ein. Es gab stumme Werkzeuge, das waren tote Gegenstände. Es gab lautgebende Werkzeuge, das waren Tiere, die konnten bellen, muhen, grunzen, laut geben. Und es gab sprechende Werkzeuge, das waren die Sklaven. Also das Einzige, was einen Sklaven von Tieren und Haken und Sensen unterschied, war seine Fähigkeit zu sprechen demnach. Und sogar der kultivierte Aristoteles schrieb im 4. Jahrhundert vor Christus, Zitat, ein Sklave ist ein lebendiges Werkzeug, so wie ein Werkzeug ein toter Sklave ist. Zur Zeit des Neuen Testaments ergibt sich ein differenzierteres Bild. Einerseits sind sie rechtlos. Die Herren konnten die Todesstrafe an ihnen ausüben, ohne einen Prozess. Andererseits waren Sklaven im römischen System teilweise besser dran, als Jahrhunderte später etwa die farbigen Sklaven in Amerika. Vielen Sklaven ging es verhältnismäßig gut. Sie lebten wie Hausangestellte. Sie wären anderweitig oft arbeitslos gewesen. Sie konnten teilweise frei werden. Manche Sklaven wurden in der Wirtschaft später erfolgreich ihre Herren. Sie bekamen gewisse Rechte, zum Beispiel zu heiraten. Vielen Sklaven ging es gar nicht schlecht. Natürlich, die Bibel steht gegen jedes Unrecht. Und gegen jede Form von Unterdrückung, das ist ganz klar. Und deshalb ist es kein Zufall, dass in späteren Zeiten bekennende, bibeltreue Christen in der vordersten Front standen bei der Abschaffung einer menschenfeindlichen Sklaverei. Denken Sie etwa an William Wilberforce, der 1789 seine erste flammende Rede gegen die Sklaverei hielt. William Wilberforce, ein bekennender, evangelikaler Christ. Oder bedenken Sie, was John Wesley alles gegen Sklaverei auf den Weg gebracht hat. Reformen im Gefängniswesen und so weiter und so weiter. Also Christen haben ein sehr sensibles Gewissen, was Recht angeht. Aber wir haben ein viel größeres Ziel. Jesus und den Aposteln geht es nicht in erster Linie darum, menschliche Systeme zu verbessern, weil das nicht genug wäre. Der kritische Punkt, an dem echte Veränderung ansetzen muss, sagt die Bibel, ist das menschliche Herz, weil sich da die Ewigkeit
entscheidet, weil da die einzige nachhaltige Veränderung möglich ist, das menschliche Herz. Und darum, wenn ein Sklave Christ geworden ist, dann ist sein erstes Ziel nicht, die Verhältnisse zu ändern. Dann ist sein erstes Ziel nicht, ein leichteres Leben zu haben. Sondern was ist sein erstes Ziel? Jesus zu dienen. Gottes Namen zu ehren. Ihm zu danken für seine Erlösung. Und darum sagt Paulus hier in Vers 1, Kapitel 6, Vers 1, alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wäre. Leute, darum geht's. Ihr sollt sie aller Ehre wert halten. Das ist ein ganz starkes Verb. Halten, das heißt sich bewusst dazu entschließen, so zu leben, dass man seine Chefs etwa respektiert, dass man bewusst gute Arbeit macht, dass man sich respektvoll verhält. Und Paulus sagt, Leute, das ist wichtig. Es geht darum, dass ihr Jesus dient, dass ihr Jesus keine Schande macht. Dass die Leute nicht sagen, jetzt ist er Christ geworden und jetzt kann man mit ihm nichts mehr anfangen. Jetzt ist er nur noch aufmüpfig, jetzt ist er nur noch selbstbezogen. Nein, es soll anders sein, sagt Paulus. Und auch dadurch könnt ihr Jesus dienen, wenn er dich an diesen Platz gestellt hat und wenn er dich da erstmal stehen lässt, an deinem Platz, bei deiner Arbeit, dann nimm das an von ihm. Essen kochen, Kinder unterrichten, Wäsche waschen, Patienten behandeln, Kranke pflegen, Klienten vertreten, Versicherungen verkaufen, aber ehrlich, Computerprogramme entwickeln, Busse chauffieren. Nimm das an. Du kannst ihm dienen darin. Und überlegen Sie, was das für einen Sklaven bedeutet hat. Ich darf mit meiner Arbeit Jesus dienen. Ich habe nicht so ein zweigeteiltes Leben. Hier bin ich Sklave und muss eben die Zähne zusammenbeißen und da darf ich einmal Sonntag in der Gemeinde sitzen und ein bisschen singen. Sondern ich darf mit meiner ganzen Existenz dem Herrn Jesus Christus versuchen zu dienen und ihm Ehre zu machen. Und wenn ich schlechte Arbeit leiste, dann bewirke ich genau das Gegenteil. Und genau das will der Herr eben nicht, dass sein Wort verlästert wird, dass sie sagen, was ist das für ein Glaube, was ist das für ein Gott? Und dann gerät mein Glaube in ein schiefes Licht, weil ich mich falsch verhalte. Diene Jesus auch an der Stelle, auch in deinem ganz normalen Alltag. Und Paulus weiß natürlich, das ist kein Zuckerschlecken. Manchmal ist es kein Zuckerschlecken gewesen. Auch für die Sklaven. Und deswegen sagt er das hier auch so ganz ehrlich. Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind. Das ist ein Joch. Joch, das kann einfach ganz normal nur bedeuten unter einer Führung. Aber diese Formulierung kann eben auch bedeuten harte Bedingungen. Teilweise schwierige Lebensverhältnisse. Nicht so leicht auszuhalten. Das kann auch sein. Und natürlich, Christen müssen nicht alles schlucken. Christen sollen sich auch für soziale Verbesserungen einsetzen. Und das haben Christen auch in allen Jahrhunderten immer wieder gemacht. Gerade wenn sie wussten, dass das nicht ihre Hauptaufgabe war. Aber trotzdem sollen sie das Arbeitsverhältnis respektieren, sagt Paulus. Sie sollen ihre Herren aller Ehre wert halten. Sie sollen keine politische Revolution machen. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist nicht in erster Linie Politik, sondern Mission. Wie viel besser dran sind dann die Sklaven, deren Chefs nun selbst Christen sind? Und jetzt kommt Paulus zum entscheidenden Punkt, Vers 2. Er sagt, welche aber nun gläubige Herren haben, sollen diese doch nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind. Was für eine falsche Schlussfolgerung. Nur weil sie Brüder sind, sie weniger ehren. Nein, sondern sie sollen ihnen umso mehr dienstbar sein. So übersetzt man das am besten. Weil diejenigen, die von ihrer Wohltat profitieren, doch Gläubige und Geliebte sind. Sie sollen denen doch umso lieber dienen. Wahrscheinlich hatten einige christliche Sklaven in ihrer Unreife gedacht, naja, wenn das die Brüder in der Gemeinde sind, dann müssen wir sie als Chefs in der Arbeitswelt nicht mehr akzeptieren. Sind ja unsere Brüder. Sind ja alles eins. Schlag uns mal ein bisschen auf die Schulter. Komm, Bruderchef, hab dich nicht so. Ich komme morgen erst 2 Stunden später. Ja? Und Paulus sagt, so bitte nicht. Das ist immer so ein schwärmerischer Zug, wenn einer Christ wird und dann denkt, sofort sind alle weltlichen Ordnungen aufgehoben. So als sind wir schon im Himmel. Das ist Schwärmertum. Zu meinen, man könnte alle weltlichen Ordnungen sofort durchstreichen und es wäre schon quasi die klassenlose Gesellschaft, sage ich es mal, wie im Himmel. Manche Christen bekommen dann so einen klassenkämpferischen Zug. Und genau das will Gott nicht. Paulus ruft zur Nüchternheit. Er sagt, weil sie Brüder sind, sollt ihr sie nicht weniger respektieren, sondern umso mehr. Nähe mit Respekt. Ihr sollt euch erst recht bemühen, ihnen gut zu dienen. Warum? Vers 2 am Ende. Weil diejenigen, denen euer Dienst zugute kommt, also weil eure christlichen Chefs doch eure Mitchristen sind. Und das heißt doch, sagt Paulus, sie sind Geliebte. Nämlich, sie sind Geliebte von Gott. Und sie sollten auch geliebt sein von euch. Ihr sollt euch untereinander als Brüder lieben. Und wenn ihr euch liebt, dann sollt ihr auch einander dienen. Nähe mit Respekt. Das ist ein guter Grundsatz. Wenn Gott euch in seine Familie aufnimmt, sagt Paulus, dann nimmt er euch damit nicht zwangsläufig aus eurer sozialen Stellung heraus. Aus eurer Aufgabe hier in dieser Welt. Und das ist diese soziale Stellung, das ist für eure Würde und für ihren Wert auch gar nicht entscheidend. Das macht's nicht aus. Ihr habt Wichtigeres zu tun, als die Sozialordnung des Römischen Reiches umzukrempeln. Das ist nicht eure Hauptaufgabe. Das wird erst im Himmel aufgehoben. Da ist dann wirklich alles perfekt und vollkommen. Aber schon jetzt, wenn ihr beide Christen seid, Chef und Arbeitnehmer, dann könnt ihr innerhalb dieser Ordnung einander dienen. Innerhalb dieser Ordnung einander dienen. Und ihr könnt der Welt ein Stück weit vorleben, dass Christen anders miteinander umgehen, wenn Jesus ihnen das schenkt. Auch in der Arbeitswelt. Und schauen Sie, welche Würde liegt darin, dienen zu dürfen. Welche Würde liegt darin, dem anderen Respekt zu erweisen. Es ist mir bei dieser Vorbereitung zum ersten Mal aufgefallen, das Wort Wohltat in Vers 2. Also diejenigen, die von ihrer Wohltat profitieren. Von der Wohltat der Sklaven. Wissen Sie, das griechische Wort Wohltat wurde im ersten Jahrhundert eigentlich nur für Höhergestellte gebraucht, die Untergebenen eine Wohltat erwiesen. Und was macht Paulus? Er dreht das um. Er sagt, ihr Sklaven könnt euren Herren jetzt auch eine Wohltat erweisen. So groß ist eure Würde. Ihr dürft dienen. Ihr dürft geben. Ihr dürft euch bewähren. Ihr dürft auch denen, die euch in der sozialen Rangstufe gewissermaßen übergeordnet sind, Wohltaten erweisen durch euren treuen Dienst, den ihr um Jesu Willen tut. Was für eine Würde. Paulus wendet dieses Herrenwort, wenn sie wollen, nun auf die Sklaven an. Ihr dürft geben. Und so gehören Nähe und Respekt aufs Engste zusammen. Letzter Gedanke, an anderer Stelle hat Paulus die Arbeitgeber ganz genauso auf ihre Verantwortung gegenüber ihren Angestellten behaftet. Das muss er hier nicht nochmal schreiben, wahrscheinlich war die Einstellung der Sklaven das größere Problem. Aber wenn Sie an den Epheserbrief denken, Kapitel 6, Vers 9, da hat Paulus den Herren, den Arbeitgebern genau das gleiche ins Stammbuch geschrieben. Ich lese es nur nochmal vor zur Erinnerung. Epheser 6, Vers 9, da sagt Paulus, und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche, also behandelt sie gut, und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Also das hat Gott durch Paulus den Arbeitgebern genauso ein Stammbuch geschrieben, den Christen. Er hat ihnen gesagt, du, in der Art, wie du deinen Untergebenen behandelst, sollst du Jesus ehren und sollst du Jesus dienen. Und sollst immer bedenken, dass dein Dienst vor einem höheren Zeugen, nämlich vor Jesus, geschieht. Und deshalb hebt Paulus hier in diesem Vers, Epheser 6, Vers 9 hervor, lass das drohen. Das heißt nicht, dass er nicht durchgreifen soll, wenn Entscheidungen nötig sind. Auch ein christlicher Chef muss in bestimmten Situationen fest durchgreifen. Auch Strafen möglicherweise. Aber Paulus sagt, lass das drohen. Das heißt, versuche nicht, Leute einzuschüchtern. Durch deine überlegene Machtposition. Versuche nicht, sie klein zu halten. Missbrauche nicht deine Position, missbrauche nicht deine Kompetenz, um deine Untergebenen zu unterdrücken. Bedenke, es sind Geschöpfe Gottes, es sind Ebenbilder Gottes. Und du, Chef, wirst dich einmal vor derselben Instanz zu rechtfertigen haben, wie deine Sklaven auch. Und deswegen sagt Paulus dann, ihr wisst, dass euer und ihr Herr, also der Herr der Chefs und der Herr der Arbeitnehmer ist derselbe, der ist im Himmel. Und vor dem haben wir uns alle zu verantworten, die Herren wie die Sklaven. Und darum ermahnt Paulus die Herren zu einem beherrschten und gütigen Umgangsstil und zur Fairness. Und darin soll sich ihr Respekt vor der Würde ihrer Sklaven und Angestellten beweisen. Du bist nicht mehr wert als deine Angestellten, nur weil du mehr Geld hast, mehr Ausbildung, mehr Intelligenz. Ihr seid Brüder und ihr habt von Jesus her eine Aufgabe aneinander und füreinander. Also, das ist die zweite Regel und die gilt für beide Seiten. Nähe und Respekt. Nähe und Respekt. Der Herr darf nicht sagen, ach, ist ja nur mein Glaubensbruder, ich kann ihn ruhig ausnutzen. Ja, ist ja mein Glaubensbruder, der soll ruhig mal ein bisschen mehr schuften. Und der Sklave darf nicht sagen, ach, ist ja nur mein Glaubensbruder, der Herr muss mich ja nicht so anstrengen. Nein, diene dem Bruder erst recht. Mit besonderem Respekt und besonderer Achtung um Jesu Willen. Und Paulus hat es doch geschrieben, tut Gutes jedermann, zu allermeist aber an des Glaubens Genossen. Und das gilt auch hier. Also, für beide gilt Nähe mit Respekt, das schließt sich gegenseitig nicht aus, sondern es gehört zusammen. Und ich erinnere nochmal an die erste Regel, Ermahnung mit Augenmaß. Ermahnung mit Augenmaß. Ich komme zum Schluss. Es geht darum, wie leben wir praktisch zusammen. In einer Gemeinde, die der Herr bunt zusammengewürfelt hat, in seiner Souveränität, in der wir aus so ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kommen. Wie gehen wir da mit den Unterschieden um, die auch da sind? Und hier in diesen beiden Klammern, Kapitel 5, 1 bis 2 und Kapitel 6, 1 bis 2, haben wir zwei sehr, sehr praktische Hinweise bekommen. Ermahnung mit Augenmaß und Nähe mit Respekt. Und wisst ihr, in beiden Fällen kommt es darauf an, dass wir sehr genau hinsehen. Nicht nur mit unserem Verstand sehr genau hinsehen, sondern auch mit unserem Herzen. Aber selbst das Hinsehen hilft alles nichts, wenn nicht Jesus unser Herz immer wieder mit seiner Liebe bewegt. Da muss es immer wieder ansetzen. Der Herr muss unser Herz mit seiner Liebe bewegen. Jesus muss uns dazu bereit machen, dass wir ganz bewusst einander dienen wollen. Und darum dürfen wir ihn bitten, Herr, schenk es uns, dass wir ganz bewusst auch in unserer Gemeinde einander dienen wollen. Und dann werden wir es auch lernen, wenn wir einander dienen wollen, einander immer besser zu verstehen, trotz aller Unterschiede, die zwischen uns bestehen. Wir werden es lernen, einander immer besser zu verstehen und wir werden immer besser begreifen, was der andere braucht und wie wir ihm am besten helfen können. Und dann werden wir auch in dieser bunten Familie immer mehr zusammenwachsen. So wie der Herr uns schon hat zusammenwachsen lassen und so wie er uns weiterhin zusammenwachsen lassen wird. Und all dieses wird geschehen zu seiner Ehre. Amen.